der Totenschädel Beethovens tatsächlich der seine? Wie identifiziert man Tote eines Flugzeugabsturzes? Wie hat die schwarze Witwe ihre Männer ins Jenseits befördert? Und was genau hat es mit den K.O.-Tropfen auf sich? Gerichtsmediziner Christian Reiter kennt sie alle, die Geheimnisse des Todes. Er sammelt Schädel, Haare, Larven, Mumien und Totenmasken. Mit Bestsellerautor Florian Klenk entdeckt er im Gespräch die Abgründe des Menschen und zeigt ihm die Überzeugungskraft der Wissenschaft. Wie? Erfahrt es selbst im Buch Überleben und Tod in der Gerichtsmedizin. Gerade erschienen bei Schollnei.
Hallo, hier ist der Henny Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True Crime Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann. Und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding.
Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimiautorin ermitteln. Wir senden heute die dritte Folge im Mordfall Dr. Volker Hach, produziert von der Edition Krimi in der Bedei und Toms Media GmbH. Mittlerweile gibt es ein Buch zum Podcast, das bei der Edition Krimi erschienen ist, Spurenelemente. Dort können Sie ein Jahr unserer Podcast-Folgen nachlesen. Wir haben auch einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi in ein Wort geschrieben. Können Sie uns abonnieren, uns Fragen stellen oder Nachrichten hinterlassen? Mein Name ist Franziska Franz, ich bin Krimi-Autorin. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Fairhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute sind wir beim zweiten Teil und damit sozusagen meinem etwas größeren Einsatz bei dem Mord an dem Tierarzt. Und das war eigentlich so aus Sicht der Rechtsmedizin, war das so ein ganz klassischer Fall, wo die Rechtsmedizin praktisch von Anfang an mit involviert war. Es ging also los, dass gegen 4 Uhr morgens an dem 19.10.2010 bei der Polizei in Oberursel ein Notruf eingegangen war. Und damals hatte man wohl gedacht, es gehe nur um häusliche Gewalt. Also dieser Notruf hat sich auch nicht geklärt, jetzt wer den letztlich abgegeben hat. Aber angeblich sei da nur von häuslicher Gewalt gesprochen worden, als dann die Polizei eingetroffen war, zusammen mit einem Notarzt, weil von Verletzungen war wohl schon die Rede. Da hat man dann, muss so gegen 4.15 Uhr gewesen sein, den Tierarzt Volker Hach tot in seinem Bett liegen sehen und hat da offensichtlich schon gesehen, dass es sehr viel Blut gab, sehr viele Blutantragungen am Bett, in der Umgebung, aber auch am ganzen Körper und dass es offenbar Verletzungen gegeben hat. Und gleichzeitig war aber auch der Stiefsohn, was du ja letztes Mal berichtet hast, der damals 30-Jährige, war mit anwesend, saß im Treppenhaus und hat wohl dann auch ohne große Umschweife den Polizeibeamten gesagt, er hat seinen Stiefvater getötet. Ja. Also bis dahin klingt das alles erstmal ganz einfach. Und das sind so die Fälle, wo man dann vielleicht sagen könnte, naja, da muss man ja keinen großen Aufwand betreiben. Ja. Ist ja alles klar, der ist geständig und muss man nicht viel machen. Aber man weiß selbstverständlich nie, was kommt dann. Und das kann sein, dass Menschen, die erst geständig sind, dann, wenn sie anwaltlich beraten werden, dass sie dann eben plötzlich doch was ganz anderes sagen oder zum Beispiel angeben, naja, ich stand dabei, habe dann die Leiche gesehen und das Blut gesehen und war so schockiert und habe für den Moment gedacht, ich bin es selbst gewesen, weil ich so schockiert war. Aber ich kann es ja gar nicht gewesen sein, weil, ne, also sowas könnte kommen. Oder, das ist dann hier der Fall gewesen, die andere Thematik, liegt hier vielleicht eine Krankheit zugrunde. Eine Krankheit zugrunde, die dazu geführt haben kann, dass er das dann wirklich gemacht hat, wofür er aber nicht verurteilt werden kann, weil er in Anführungszeichen nichts dafür kann, weil er nämlich nicht schuldfähig war aufgrund der Erkrankung. Und deswegen wurde auch hier, wenn man so möchte, alles richtig gemacht. Man hat das Ganze mit der notwendigen Sorgfalt bearbeitet und hat dann an der Stelle schon entschieden, wir brauchen die Rechtsmedizin vor Ort. Und dann ist auch die Kollegin, die später die Obduktion mit dem anderen Kollegen durchgeführt hat, ist vor Ort gekommen und hat dort erstmal eine Fundortbesichtigung durchgeführt. Was schaut man sich da an? Man schaut natürlich auf den ersten Blick, gibt es offensichtliche Verletzungen. Und das andere ist das Blutspurenmuster. Die Untersuchung der Blutspuren ist ja seit vielen Jahren eine Domäne der Rechtsmedizin. Untersuchung der Blutspuren zu fragen, wie ist denn das Blut dahin gekommen? Das eine ist, welches Blut ist das? Das kann in einem komplexen Szenario, können das von zwei oder noch mehr Menschen sein, von Täter, Tätern, dem Opfer oder von Opfern. Das kriegt man natürlich nur raus, indem man diese Blutantragungen mittels der DNA-Analyse untersucht und dann eben sagt, okay, man kann das der oder der Person zuordnen, Täter oder Opfer zuordnen. Aber mindestens genauso wichtig ist, wie, also nicht nur von wem, sondern wie ist das Blut dahin gekommen? Ist das einfach getropft? War das vielleicht Nasenbluten ohne Gewalteinwirkung, wenn jemand zum Nasenbluten neigt? War das Menstruationsblut? Ja, da gibt es dann noch weitere technische Möglichkeiten, aber auch die Frage, wie ist dieses Blut dort, wie hat sich das morphologisch verhalten, nachdem es dort aufgetroffen ist? Ist es aus einer gewissen Höhe gefallen? Ist es gespritzt? Ist es abgeschleudert worden? Und wenn man das eben alles berücksichtigt und zum Teil auch überlegt, aus welcher Richtung kam das jetzt von der Morphologie der Blutspur her, kann man eben sagen, ist schräg aufgetroffen, orthogonal aufgetroffen und kann dann schauen, wo treffen diese Linien, die man dann zieht. Früher hat man das sogar mit Bindfäden wirklich gemacht am Tatort. Heute macht man es dann eher digital. Wo treffen die zusammen? Und dann kann man sogar sagen, okay, an dieser Stelle hat wohl ein Schlag eingewirkt, beziehungsweise wurde dann wieder der Schlag zurückgezogen, wurde ausgeholt und wurde zurückgespritzt. Oder an dieser Stelle gab es eben dann wirkliche Spritzspuren von arteriellen Verletzungen und so weiter. Also das sind nur einige Beispiele. Das heißt, hier war auch die Frage, wie sind die Blutspuren verteilt? Was kann man eben daraus sagen? Und das andere, was finden wir am Verstorbenen? Selbstverständlich zuallererst immer noch mal die Frage, ist der wirklich tot? Ja, also Feststellung des Todes. Der Notarzt hatte das schon gemacht. Trotzdem schaut man dann nach den sicheren Todeszeichen. Aber nicht nur um den Tod sicher festzustellen, sondern auch um erste Hinweise zu bekommen auf die Todeszeit. Also wie weit sind die ausgeprägt, diese sicheren Todeszeichen? Und Temperaturmessung findet dann auch vor Ort statt, wenn man die Todeszeit näher eingrenzen möchte, mittels der Abkühlung der Rektaltemperatur. Und letztlich sprach das aber hier in dem Fall alles dafür, dass der Tod noch nicht besonders lange eingetreten war zu diesem Zeitpunkt. Ja, dann kam bereits am nächsten Tag, also ungefähr Größenordnung 10 Stunden dann nach dem Auffinden, kam es dann zur Obduktion. Und klar, diesen zeitlichen Verzug hat man natürlich immer da drin, wenn es um intensive Spurensicherung geht. Hatte ich ja, glaube ich, in einer Folge auch schon mal berichtet, dass das immer so an einem Leichenfundort so ein Abwägen ist. Was ist jetzt in dem Moment relevanter? Erscheint es wichtiger, die Todeszeit möglichst exakt zu bestimmen oder erscheint es wichtiger, die Spurensicherung sehr detailliert zu betreiben und möglichst ohne das Spurenbild zu tangieren, zunächst mal Abklebungen etc. vorzunehmen und dann, wenn das sozusagen vollbracht ist, erst mit der eigentlichen näheren Leichenuntersuchung anzufangen und auch mit der Rektaltemperaturmessung etc. Das muss man eben von Fall zu Fall abwägen und manchmal kann es sein, dass man hinterher sagt, okay, war nicht die optimale Entscheidung, aber hinterher sollte man ja immer schlauer sein. Also in diesem Fall ist das aber, wenn ich das so überblicke, alles ja sehr perfekt gelaufen. Es fiel so ein bisschen auf, schon am Leichenfundort, dass die toten Flecke selbst sich sehr gering ausbildeten. Was aber dann insofern nicht verwundert, weil das ja auf eine Blutarmut hindeutet, die schon vorbestehend sein kann, krankhaft, aber auch gut passt zu einem großen Blutverlust. Und dafür sprach ja auch schon der Fundort mit den zahlreichen, umfangreichen Blutantragungen. Ja, dann hat man Röntgen Bilder angefertigt vom Leichnam zu solchen Fragen wie Luftembolie etc. Aber heutzutage würde man natürlich in so einem Fall eine Computertomographie vorne ranstellen. Das war damals noch nicht uneingeschränkt möglich. Also insofern, ja, wir sind ja immerhin 2010, schon 14 Jahre liegt das Ganze zurück. Trotz alledem hat man selbstverständlich hier alle Verletzungen sehr detailliert darstellen können. Und es war eben ganz auffällig, dass doch sich ein sehr, sehr umfangreiches Verletzungsbild ergeben hat. Dabei waren stumpfe äußere Gewalteinwirkungen, aber auch kantige waren festzustellen gegen das Mittelgesicht, gegen das Gesicht insgesamt. Dann aber auch die Hinterhauptregion, also zahlreiche Schlageinwirkungen gegen den Schädel. Und der Schädel hatte zahlreiche Brüche, Unterkiefer war gebrochen. Also es waren doch massive Verletzungen, die insbesondere im Kopfbereich festgestellt wurden.
Darf ich kurz
Und
unterbrechen? Hätte das dann nicht, ich meine, gut, dass es ja ein Overkill war, wissen wir, aber normal hätte das ja wahrscheinlich schon ausgereicht, um den Menschen zu töten, oder? Diese massiven Kopfverletzungen.
also diese Kopfverletzungen hätten sicherlich ausgereicht, ja. Das heißt, es sind ja auch dann Gehirnverletzungen, die stattfinden, von der man sich dann nicht unbedingt erholt. Ja, aber das ist immer schwer zu sagen, wenn man das eine wegdenkt oder das andere, hätte das ausgereicht, ja. Aber wahrscheinlich hätte das sicherlich ausgereicht. Es war damals schon ein wohl bebluteter Baseballschläger gefunden worden. Und die Frage an die Obduzenten gewesen, ob das die Tatwaffe sein könnte. Auch sowas ist eigentlich immer typisch, dass man solche Fragen gestellt bekommt. Man hat eine mögliche Tatwaffe, mögliches Tatwerkzeug und dann die Frage, kann das passen? Kann es das gewesen sein? Manchmal ist es sehr spezifisch, dass man einen Gegenstand hat, der irgendwie eine Fläche ausgebildet hat in einer bestimmten Form oder Größe, wo man eben sagen kann, wir haben exakte Abdrücke, die hier auf der Haut sind, die passen. Bis bei einem Baseballschläger ist das nicht ganz so typisch oder spezifisch, aber zumindest kann man sagen oder konnte man sagen, könnte passen. Ja. Ja, und das war diese stumpfe oder kantige Gewalt. Und dann gab es aber auch noch zahlreiche Stich-Schnittverletzungen, also Folgen scharfer Gewalteinwirkungen. Und die waren der Ober- und Brustvorderseite und der Rückseite waren die zu finden. Und insgesamt, ja, mehr als 10 dieser Stichschnittverletzungen am Rumpf. Und da waren auch innere Organe mit verletzt worden, Lunge war verletzt worden, Wirbelsäule war mit verletzt worden. Ja, und es kam auch zu Bluteinatmungen. Und die Frage ist natürlich immer, in welcher Reihenfolge hat eben irgendwas stattgefunden. Und ja, das ist dann oft natürlich sehr schwer, das jetzt genau auseinanderzuhalten.
Wenn die Wirbelsäule verletzt war, das spricht ja dann wahrscheinlich, ich nehme ja schon an, dass er auf dem Rücken gelegen hat, für einen ziemlich massiven, brutalen Stich, ja, der dann bis zur Wirbelsäule durchgeht, oder wie muss ich
Naja,
mir das vorstellen?
das ist immer so mit den Stichverletzungen, insbesondere der größte Widerstand für ein Messer ist die Haut. Die Haut hat eine hohe Elastizität, gerade bei Stichverletzungen. Man kann sich das so vorstellen, man sticht erstmal ein und die Haut dehnt sich nach innen und irgendwann ist dann die Flexibilität der Haut überschritten. Und dann dringt die Messerspitze ein, die Klinge schneidet, wenn man so möchte, nach, auf einer Seite oder auf beiden Seiten bei einer doppelschliffigen. Und dann hört sich's blöd an, aber wenn die Haut erstmal überwunden ist, dann gleitet das Messer hinein wie durch Butter. Und dann sind eben Weichteile, also Unterhautfettgewebe, Muskulatur, sind dann kein nennenswerter Widerstand mehr. Und es kommt dann erst wieder zu einem erhöhten Widerstand, wenn die Klinge auf dem Knochen auftrifft. Aber dieser Knochen ist ja eingebettet in das Weichteilgewebe. Bedeutet, der kann nicht zurückweichen oder so. Und deswegen wird die Klinge durch diese Weichteile geführt auf den Knochen zu. Und damit ist das sozusagen leichter, diesen Knochen zu durchtrennen, als wenn man jetzt den Knochen isoliert hätte. Also was ich im Skelett, und man würde jetzt mit dem Messer auf diesen einzelnen Knochen einstechen. Ja, das wäre schwieriger, den dann wirklich zu durchstechen, weil er weniger Halt hat und weil das Messer nicht geführt ist, als eben in der Weichteileinbettung. Ja, also insofern ist das immer so ein bisschen so eine Sache, wie brutal muss man einstechen? Und ja, es braucht in Abhängigkeit von dem Messer, von der Gestaltung der Klinge, braucht es einfach eine gewisse Wucht, damit man mit einem Messer durch die Haut kommt. Wenn das aber erstmal geschafft ist, dann ist der Knochen kein nennenswerter Widerstand. Ja. Ja, also das war eben hier nach dieser Obduktion zu sehen, dass man doch hier eine, ja, wie du gerade schon gesagt hast, eine Art Overkill eben hatte. Es waren eben massivste Verletzungen, stumpfer und scharfer Natur, die sich hier ergeben haben. Und da war eigentlich auch schon so ein bisschen klar, es muss da eine enorme Wut dahinter sein, entweder oder eben irgendwas anderes, was ja eine psychische Ausnahmesituation darstellt oder, na, aber das war eigentlich schon nach der Obduktion für alle Beteiligten klar. Ja, und dann kam letztlich der, wenn man so möchte, dritte Teil. Da ist nämlich dann die Kollegin zu Gericht geladen worden. Nach den Aufzeichnungen war sie dann im Landgericht Frankfurt am 29.06.2011 und hat eben dort als Sachverständige teilgenommen, hat auch Zeugen befragt und hinterher dann ein Gutachten erstattet, wo sie dann diese Verletzungen nochmal sehr detailliert dargestellt hat und so dass ich eben das Gericht dann ein Bild machen konnte. Ja, und natürlich war bei dieser Gerichtsverhandlung dann auch ein Psychiater dabei, ein Psychiater, der als Auftrag hatte, die Schuldfähigkeit des Angeklagten zu überprüfen, also aus medizinischer Sicht, sagt man eben die Steuerungsfähigkeit und Einsichtsfähigkeit und festzustellen, ob es eben irgendwelche Gründe gegeben hätte, dass die eingeschränkt oder sogar aufgehoben gewesen sein könnten. Und das ist so genau die Grenze zwischen der Kompetenz oder dem typischen Einsatz von Psychiatrie und Rechtsmedizin. Rechtsmedizin beschäftigt sich ebenfalls mit der Steuerungsfähigkeit, aber beschränkt sich eigentlich so auf die Hintergründe akute Alkoholisierung oder Beeinflussung durch Drogen. Und der Psychiater dagegen, der forensische Psychiater oder der Psychiater, der als Sachverständiger vor Gericht auftritt, dessen Schwerpunkt sind die psychiatrischen Erkrankungen. Es geht also bei uns darum, wurden Fremdstoffe nachgewiesen? Hat jemand so eine hohe Blutalkoholkonzentration, die grundsätzlich geeignet sein kann, die Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit zu beeinträchtigen oder aufzuheben? Und wenn wir das feststellen. Dann müssen wir das akute Leistungsvermögen der Person beurteilen, anhand dessen, was sich aus dem Verfahren, aus der Hauptverhandlung ergibt, sein Verhalten beurteilen etc. Und beim Psychiater ist das im Grunde genommen dasselbe, nur bei ihm ist die Eingangsvoraussetzung eben eine seelische, eine psychische Erkrankung, die es festzustellen gilt. Und die kann man nicht einfach so anhand eines Laborwertes feststellen, sondern da wird typischerweise eine sogenannte Exploration vorgeschaltet, dass also der Psychiater den Patienten kennenlernt und ja, mit ihm sich mehrfach unterhält, ihn aber vielleicht auch sogar eine Zeit auf einer Station beobachtet, ja, wo er behandelt wird, um dann einfach ein umfangreiches Bild von ihm zu bekommen und einerseits eine Diagnose zu stellen zum Jetzt-Zustand. Aber die Schwierigkeit ist ja hauptsächlich, wie war es damals? Ja? Denn jetzt hat er ja möglicherweise Medikamente genommen und weiß halt nicht, hat er damals auch Medikamente genommen, war eigentlich in einem guten Zustand oder hat er damals eben keine Medikamente genommen, hat also überhaupt eine Erkrankung, die das begründen würde, dass er vielleicht nicht schuldfähig ist. Und auf der anderen Seite, wie war zum Tatzeitpunkt diese Erkrankung behandelt, wie war die eingestellt medikamentös und kann diese Erkrankung dann eben der Grund dafür sein, dass die Steuerungsfähigkeit sogar gar nicht mehr vorhanden war. Ja, und das ist letztlich das, was auch hier angeklagt wurde bereits. Also man hat offensichtlich schon zum Zeitpunkt der Anklagerhebung seitens der Staatsanwaltschaft damit gerechnet, dass der Stiefsohn gar nicht schuldfähig war zu diesem Zeitpunkt, dass der also im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben könnte. Wie kamen die da drauf? Offensichtlich, weil bereits ein schriftliches Gutachten von einem Sachverständigen vorgelegen hat. Und natürlich kann es sein, dass sich dann in so einer mündlichen Hauptverhandlung das Blatt auch mal wendet, dass man das zwar anklagt, aber irgendwann merkt, okay, der war eigentlich völlig beieinander. Oder genauso umgekehrt. Es ist erstmal angeklagt als Tötung oder sogar als Mord. Und in der Hauptverhandlung stellt man fest, okay, so ganz gut beieinander scheint der ja nicht zu sein. Hat der vielleicht jetzt doch eine Erkrankung? Müssen wir da nicht einen Psychiater noch im Nachhinein hinzuziehen? Und dann kann sich sowas auch mal drehen. Ja, und das war also hier letztlich von Anfang an hat man damit gerechnet, dass es in die Richtung gehen könnte. Und das Urteil war natürlich dann auch genau dazu passend. Also letztlich hat man ihm eine Schuldunfähigkeit hierfür zuerkannt aufgrund seiner Erkrankung, nämlich aufgrund der Schizophrenie. Und
Darf ich noch
hat.
mal ganz kurz unterbrechen? Und zwar, ich habe in der ersten Folge ja gesagt, dass er wohl auch Hasch und Kokain konsumiert hat. Gab es da Spuren an dem Mordtag im Blut?
Müsste gerade mal schauen. Ich kann gerade nicht sagen, ob er selbst untersucht worden ist und ob man von ihm auch eine Blutprobe in dem Moment genommen hat. Habe ich jetzt hier in Unterlagen nicht drin. Wäre natürlich sinnvoll, das zu tun. Aber wenn ich das richtig sehe, war da wohl kein akuter Konsum mit auch angeklagt. Ja. Und mein klar, das ist dieses Thema mit der drogeninduzierten Psychose. Ja, man beobachtet das dann doch, dass Menschen, die Drogen konsumieren oder konsumiert haben, dass die häufiger Psychosen entwickeln. Man weiß natürlich nicht, was ist jetzt hier Henne und was ist Ei. Neigen also Menschen, die, sagen wir mal vorsichtig, eine Veranlagung zu einer Psychose haben, also zu einer Schizophrenie als Erkrankung, Psychose als Symptom, neigen die dazu, neigen eher dazu, Drogen zu konsumieren? Oder ist es umgekehrt so, dass Menschen, die vielleicht eine Veranlagung haben, eine Schizophrenie zu entwickeln, Wenn die dann Drogen konsumieren, wird die Entwicklung der Psychose als Symptom beschleunigt. Ja?
Ja.
Also beide Varianten sind möglich. Es ist nur eine auffällig zufällige Häufung von Drogenkonsum und Psychose.
Ja, genau, aber das hatte mich schon interessiert, weil ich meine, ich, wie gesagt, wie du schon sagst, wenn diese Dinge zusammenkommen, hätte ja sein können, dass das dann auch wirklich zu diesem Overkill geführt hat.
Dass also eine akute
Ja.
Beeinträchtigung praktisch vorgelegen haben könnte. Wie gesagt, da habe ich jetzt
Ja.
habe ich keine Hinweise auf. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt nochmal körperlich explizit untersucht worden ist. Das ist natürlich sinnvoll in solchen Fällen, insbesondere wenn es um eine Frage geht, gab es ein Kampfgeschehen? Hätte auch sein können, dass der Stiefvater ihn angegriffen hat und er wehrt sich dann oder so und selbst in der Psychose, wo er sich gar nicht mehr daran erinnert, ja. Deswegen ist sowas gar nicht nur immer zum Nachteil sozusagen des Angeklagten, hier ist ja ein Angeklagter, sagen wir, des Beschuldigten oder des Verdächtigten am Anfang des Verfahrens, wenn die ebenfalls untersucht werden. Also wir haben das heute relativ regelmäßig, dass wenn es so einen vergleichbaren Fall gibt oder gäbe, es gibt also eine Tötung und es gibt einen Tatverdächtigen, dass wir ebenfalls den Tatverdächtigen körperlich untersuchen zu der Frage, was hat der denn für Verletzungen? Und es gibt doch den einen oder anderen Fall, den ich mich so erinnern kann, wo der oder die, muss man auch sagen, Frauen dabei, Tatverdächtige, mehr Verletzungen hatte letztlich, also quantitativ, als das getötete
Opfer.
Opfer. Ja? Also wo die Frau wirklich blaue Flecken hat und Abwehrverletzungen und das Opfer, der Ehemann, hat eine einzelne Stichverletzung und die geht genau ins Herz und er verstirbt dran. Ja? Und trotzdem ist natürlich dann ganz wichtig, diese Verletzungen der Beschuldigten, Angeklagten exakt zu dokumentieren, um hinterher deren mögliche Aussage, dass das Ganze eine Notwehrsituation war, um die damit auch schützen zu können.
Gibt es da noch etwas dazu zu sagen? Hast du da noch interessante Erkenntnisse? Weil ich meine, Notwehr wird es bei ihm wahrscheinlich nicht gewesen sein.
Ja, und zumal ja, sag mal, vom Verletzungsbild dann irgendwann auch klar ist, dass hier dass es irgendwann dann zu einer nicht mehr dynamischen Situation gekommen sein musste. Ja, was nicht so ganz klar war, ob der jetzt im Schlaf oder im Bett liegend die Schläge geführt wurden, möglich ist das. Ja, aber zumindest gab es hier kein riesiges Kampfgeschehen, ja, dass er dann praktisch aufs Bett nur gefallen ist. Und das konnte man eben schon sagen. Und natürlich können solche zahlreichen Verletzungen bei einem erbitterten Kampf entstehen. Ja, aber wenn da so wenig Dynamik drin ist, dann spricht das eben dafür, dass hier immer wieder auf den wehrlosen, sich nicht mehr bewegenden eingeschlagen, eingestochen wird. Und ja, das ist dann auch wieder diese Overkill-Situation. Ne? Wenn das in einem Kampfgeschehen passiert, klar, dann kann man sagen, es rechtfertigt das natürlich nicht, aber es ist zumindest nachvollziehbar, dass dann beide auch deutlich mehr abkriegen, ja. Aber hier durch diese zahlreichen, die hohe Anzahl der Verletzungen und gleichzeitig die geringe Dynamik hat dann eben diese Overkill-Situation eher noch herausgekehrt.
Kann man da ungefähr sagen, wie lange oder hat er sich dazu geäußert, wie lange er auf diesen Stiefvater eingestochen hat? Ich frage deswegen, weil ich mich
Die
eben so
Zeitdauer
wundere.
meinst du,
Ja, die
ne? Wie lange braucht man
Zeitdauer.
dafür?
Wie
Ja.
lange braucht man dafür? Weil es waren ja noch andere Bewohner mit im Haus, die da eben gar nichts mitbekommen haben. Und ich kann mir ja vorstellen, dass das doch einen erheblichen Lärm macht, wenn jemand in dieser Rage erstens diese Schläge durchführt, dann auch ja, da kämpft. Also da weiß man nichts, oder? Wie lange das gedauert hat.
Also hier in der Aufzeichnung, die handschriftliche Aufzeichnung der Kollegin, die damals im Verfahren war, steht drin, dass der Angeklagte sich da zunächst nicht äußern möchte, vielleicht später. Und
Ach so.
aber wenn ich dann weiter durchgehe, gibt es später auch keine Einträge dazu. Also ich gehe mal davon aus, er wird sich da nicht zu geäußert haben.
Ja, gut, dann wird man das so nicht rausfinden.
Ja, das ist ja immer mit den Angaben des Angeklagten so eine Sache. Ja, auf der einen Seite ist es gut, wenn man das abgleichen kann und einfach ein Feedback überhaupt bekommt. Auf der anderen Seite weiß man nicht, ob der die Wahrheit sagt. Also ich kann ja nicht meine Befunde wirklich damit abgleichen. Und deswegen ist umgekehrt oft die Frage an die Rechtsmedizin, sind die Befunde mit der Aussage des Angeklagten oder dieses oder jenes Zeugen in Einklang zu bringen? Ja? Oder andersherum, wären die Befunde in Gänze durch diesen Ablauf zu erklären? Ja? Oder gibt es Verletzungen, die dazu nicht passen würden? Ja? An der Körperstelle, wo es nicht hinhaut oder von der Verletzungsart, also beispielsweise, wenn nur von Schlägen die Rede ist und man hat aber eine Stichverletzung, dann ist klar, es können nicht nur Schläge gewesen sein. Das ist jetzt banal, ja, aber im Wesentlichen geht es dann darum, habe ich ein bestimmtes Werkzeug, wie es hier den Baseballschläger, na, und wird behauptet, Angriff von vorn und gewehrt und so weiter. Und man hat aber dann einen heftigen Schlag, der offensichtlich von hinten gegen den Hinterkopf eingewirkt hat, ja. Dann passt das eben nicht dazu. Es gab ein Kampfgeschehen, man stand sich gegenüber und der eine wehrt sich, der andere schlägt zu von vorn. Das ist also da nicht zu erklären.
Ja, dann haben wir da natürlich eine ganze Menge Klarheit reingebracht. Ich hoffe sehr, dass wir dann in der nächsten Folge vielleicht noch mit einem Experten darüber sprechen, was eine solche Erkrankung vielleicht ausmacht oder was es bedeutet, mit einem Menschen zusammenzuleben, der nicht richtig therapiert ist. Das finde ich schon auch sehr spannend.
Ja, auch solche Fragen, was kann man machen, wenn jemand in Anführungszeichen seine Medikamente nicht nimmt? Also, was hat man da für eine Handhabe? Und ja, also das sind sicherlich noch spannende Fragen, die hier eine Rolle spielen könnten. Wäre diese Bluttat verhinderbar gewesen? Ja, alles solche Sachen, die einem natürlich dann durch den Kopf gehen.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt diese Folge, können wir die
Ja.
beenden?
Ja. Bis dahin, alles Gute,
Alles
tschüss.
Gute, tschüss.
Der Podcast Spurenelemente macht Sommerpause bis Mitte August. Am Freitag, den 16. August, sind Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Fehrhoff mit der nächsten Folge wieder für Sie da.